Herzlich willkommen im Coffee and Chainrings Podcast. Ich bin der Schildi. Heute mit einer Spezialfolge. Wir haben heute wieder mal einen Gast an Bord und ja, ihr könnt gespannt sein. Mit mir an Bord ist der Alex.
Hallo Schildi.
Und der Thomas.
Hallo zusammen.
Und jetzt kommt unser Spezialgast. Wir haben heute die Kim Ames da. Hallo Kim.
Hallo, freue mich dabei zu sein.
Wie geht's, Kim? Wie ist die Lage?
Ja, gut soweit. Ein bisschen unfit, weil ich gerade aus der Offseason komme, aber motiviert.
Ach, du bist schon fertig mit der Offseason. Das ist natürlich.
Ja. Ist November.
Ja, das ist korrekt. Da geht's so langsam wieder los, ne?
Genau.
Wie war denn so deine Saison dieses Jahr? Wie kannst du denn, oder erzähl erstmal, wer du eigentlich bist und dann wissen, die meisten werden dich kennen, aber vielleicht gibt es ja hier und da noch einen draußen, der dich nicht kennt, aber du kannst dich ja mal vorstellen.
Ja, ich bin Kim Ames, 24 Jahre aus dem Saarland und ich bin dieses Jahr zum JB Pronex Superior Factory Racing Team gewechselt. Das ist ein Profiteam aus der Schweiz. Und ich fahre Weltcuprennen, eigentlich seit 2019. Ja, und jetzt zweites Jahr in der Elite und jetzt erstes Jahr in einem Profiteam. Also hat sich dieses Jahr viel für mich geändert. War ziemlich viel unterwegs in ganz Europa auf verschiedenen Weltcups und UCI-Rennen. Ah, und Medizin studiere ich noch.
Ah,
als
okay.
Hobby. Als Hobby. Ja, aber du sagtest ja gerade, du bist im Profiteam, das heißt schon, das ist im Prinzip dein Hauptjob und das Studium läuft tatsächlich dann halt parallel, aber Fokus auf den Sport im Team.
Genau, ja, Fokus habe ich aufs Radfahren gelegt und studieren mache ich ein bisschen weniger. Ist auch nicht mehr so viel, weil ich schon recht gegen Ende bin, aber ich konzentriere mich volle Kanne aufs Radfahren.
Ja, cool.
Dann sind wir ja auch sozusagen direkt im Thema. Wie ist denn, sagen wir mal, rückblickend für dich die Saison gelaufen? Also ich habe dich ja häufig gestalkt, zumindest bei den Red Bull-Übertragungen bist du ja immer das ein oder andere Mal auch durchs Bild gefahren. Wie hast du denn die Saison empfunden, jetzt im neuen Team, ja, mit ganz anderen Voraussetzungen?
Also auf jeden Fall habe ich viel, viel bessere Voraussetzungen als vorher. Also das mit dem Team war schon eine super Sache. Dadurch, dass ich jetzt Unterstützung bei allen Weltcups und eigentlich bei allen Rennen habe, die ich fahre. Und zum Gesamten war es eine aufregende Saison. Die ging so schnell vorbei, weil ich auch so viel unterwegs war. Es war auch ziemlich viel, was wir in Rennen gefahren sind. Aber genau das macht mir so Spaß. Also im Gesamten bin ich so... Also ich bin zufrieden, weil es mir richtig viel Spaß gemacht hat, aber von der Leistung her möchte ich nächstes Jahr noch eine Schippe drauflegen. Ja.
Ja, wenn man die einzelnen Rennen so sieht, ich habe das mal versucht, so ein bisschen zusammenzufassen. Also Weltcups bist du, glaube ich, du bist Albstadt, Nove Mesto, Leogang, Lesquetz, Lenzer Heide gefahren, ne?
Mhm.
Snowshoe warst du nicht,
nee.
So wie ich das mitgekriegt habe, ne?
Nein.
Genau. Und dann bist du ja auch irgendwie drei Rennen des Profix Swiss Bike Cup gefahren?
Ja, könnten sogar mehr gewesen sein, weil wir fahren immer mit dem ganzen Team die ganze Serie des Profix Swiss Bike Cup. Das ist immer ganz schön, wenn man auch so eine Rennserie hat, die man fahren kann. Wenn man so ein Gesamtpaket hat, wo es am Schluss auch eine Gesamtwertung gibt und wo auch immer das Team dann vor Ort ist, also auch mit allen Teamfahrern.
Und dann ist der Support wahrscheinlich auch einfach am umfassendsten, nehme ich mal an, ne?
Genau, ja.
Also, wenn du jetzt alleine irgendwo hinreist, wie darf man sich das vorstellen, so als Nicht-Profi? Klar, also wie, ich sag mal, bei so einem Rennen, wo das ganze Team anwesend ist oder bei Rennen, wo du jetzt alleine anreist?
Also wir legen vorher zusammen fest, welche Rennen wir fahren, zum Beispiel dann Profix Swiss Bike Cup. Und bei den Rennen ist dann die volle Teamunterstützung, das heißt, wir haben da ein Teamzelt vor Ort und unser Teamchef ist da, unsere Teamchefin, die uns auch Essen kocht, was ziemlich, ziemlich gut ist. Das ist ein großer Vorteil in unserem Team. Und wir haben mehrere Mechaniker und vor allem eine Mechanikerin dabei. Und man hat halt immer dieselben Leute vor Ort, auf die man sich verlassen kann. Also es ist nicht, früher musste ich mir immer Leute suchen, die Zeit hatten, mit mir auf die Rennen zu fahren. Das war dann mal mein Papa, meine Mama. Und jetzt sind es immer dieselben Leute und man kann sich immer drauf verlassen und das ist ziemlich viel wert. Ja. Man hat auch dann auch den technischen Support bei den Rennen natürlich von den Mechanikern, auch in den Feed- und Tech-Zonen.
Kim, wie kann man sich denn vorstellen, wenn ihr jetzt anreist, reist du dann privat an mit eigenem Auto oder trefft ihr euch irgendwo, fahrt zusammen mit dem Teambus oder wie kommt ihr zu den Rennen?
Also wir machen das meistens mit Fahrgemeinschaften. Also die Schweizer kommen dann meistens irgendwie zusammen. Weiß jetzt gar nicht, wie die sich immer so organisieren. Aber ich reise oft mit der Nina Benz, die ja in Freiburg wohnt. Und da die meisten Rennen eh Richtung Süden sind, fahre ich dann oft nach Freiburg, übernachte dort einmal und fahre dann mit Nina weiter. Oder ich bin auch viel mit der Sophie von Bersworth gefahren. Die ist Holländerin. Und wir haben viele Strecken zusammen gemacht und auch zwischen den Rennen zusammen irgendwo übernachtet, weil wir die Zeit versucht haben zu überbrücken. Und der Teamchef und die Mechaniker kommen dann meistens mit dem Teambus und dem ganzen Material aus der Schweiz an.
Ja, die fahren dann ja wahrscheinlich vom Lager irgendwie los. Ich nehme an, ihr habt da irgendwo ein Zentrallager oder so, ne?
Ja, genau, die Teambase von unserem Teamchef. Mhm.
Wie ist es denn bei den Weltcups gewesen und im Verhältnis zu den kleineren? Wie weit vorher seid ihr denn bei den Weltcups angereist? Seid ihr eine Woche vorher oder 3 Tage vorher? Im Unterschied zu den kleineren Rennen? Wie habt ihr also das denn da gemacht?
Ja, Weltcup-Start ist ja immer sonntags. Und da haben wir es oft so gemacht, dass wir donnerstags angereist sind, aber ab und zu auch schon mittwochs abends. Einfach, wenn die Strecke so weit war nach Léger oder so, ist einfach der Weg ziemlich weit im Auto. Und wenn man dann donnerstags hinfährt, dann kann man auch nicht mehr groß auf die Strecke gehen. Also mittwochsabends oder Donnerstagvormittag ist eigentlich so das Standard-Anreiseurzeit.
Und das ist jetzt und beim Profi-Swissbike-Cup oder so mit weniger Anreise oder weniger Zeit vorher oder ist das unabhängig vom Status des Rennens?
Nee, da kommen wir oft erst samstags morgens oder Freitagabend an. Weil da fahren wir auch erst am Tag vorher die Strecke ab, also nur samstags die Strecke abfahren und dann sonntags Rennen fahren. Weil ansonsten wir sind eh schon viel unterwegs und wenn wir da auch noch viel früher anreisen würden, dann wäre man ja noch weniger zu Hause und ein bisschen Zeit zu Hause braucht man auch. Und die Strecken sind auch nicht ganz so schwierig wie die Weltcup-Strecken, von daher muss man die sich auch gar nicht so viel früher anschauen. Da reicht eigentlich Strecke am Tag vorher einmal abfahren.
Wie hat sich das denn insgesamt Alex verändert gegenüber dem Jahr, wo du noch nicht im Pro oder den Jahren, wo du noch kein Profiteam hattest? Also wie viel früher reist ihr an oder du? Ja, und ansonsten auch, wie sich das in der Vorbereitung beziehungsweise dann am Rennwochenende geändert hat. Wie darf man sich das vorstellen?
Also es ist auf jeden Fall geregelt, aber es immer gleich ist. Also man kann sich darauf verlassen, wir reisen immer donnerstags zu den Weltcups und es ist immer eine Unterkunft gebucht. Und vorher musste ich mich um alles selbst kümmern. Also da habe ich die Weltcups mit der Nationalmannschaft gemacht und die restlichen Rennen halt alleine.
Und wann bist du dann angereist? Auch schon mittwochs oder donnerstags? Oder
mit der Nationalmannschaft, ja, meistens dann auch donnerstags. Also für die Weltcup-Strecken habe ich das eigentlich immer so gemacht, jetzt unabhängig, mit wem ich dorthin gefahren bin. Einfach, weil Weltcup so das Wichtigste ist, was man fährt im Jahr und da muss die Vorbereitung einfach stimmen. Und da will man sich auch ein bisschen dort mal umschauen, wie es dort überhaupt aussieht und die Strecke abfahren. Aber zum Beispiel in Lenzerheide war ich auch eine Woche vorher. Da bin ich montags schon angereist, weil ich mich an die Höhe gewöhnen wollte. Das habe ich so für mich gemerkt, dass ich oft Probleme habe mit der Akklimatisierung. Das habe ich an meinem Ruhepuls gemerkt, dass der ist höher, wenn ich vorher schon mal in der Höhe war. Und von daher bin ich da zum Beispiel montags schon angereist.
Ah, krass.
Weil das soll ja der dritte oder vierte Tag in der Höhe so der schwierigste sein oder der schlimmste. Und das wäre dann ja genau, wenn ich donnerstags anreise, sonntags gewesen. Von daher habe ich mir vorher dann überlegt, dass ich da montags schon hinfahre. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool, so eine ganze Woche auf einer Weltcup-Strecke. Das ist schon auch ziemlich cool.
die ist dann auch schon komplett befahrbar eine Woche vorher. Oder muss man sich das vorstellen, dass die da auch noch bis an den letzten Tag rumzimmern? Also ich kenne es von unseren, ich sag mal, kleinen Rennen, die irgendwie lokal ausgetragen werden. Da wird immer noch 2 Tage vorher wie ein Weltmeister dran rumgeschrubbt. Aber das ist beim World Cup wahrscheinlich schon alles fertig eine Woche vorher.
Ja, es ist schon fertig, aber offiziell darf man nicht auf die Strecke. Da gibt es immer so ein bisschen hin und her, weil eigentlich darf man nur zu den offiziellen Trainingszeiten auf die Strecke und die beginnen erst donnerstags. Und dann hat ja jeder seine feste Trainingszeit. Also die Frauenelite hat dann donnerstags von 10 bis um 11:30 und dann gibt es vorher festgesetzte Zeiten. Da darf man auch nur mit seiner Startnummer drauf. Also da darf auch nicht einfach jeder auf die Strecke. Und in der Woche vorher ist die auch eigentlich gesperrt. Aber was man feststellt, ist, dass sich die meisten auch von den Fahrern einfach nicht dran halten. Ja, und die Streckenposten dann auch nicht immer was sagen, weil ich glaube, das Problem ist, dass bei den offiziellen Trainings sind ja immer Sanitäter vor Ort. Wenn dann irgendwas passiert, ich glaube, es geht einfach darum, dann ist man einfach ein bisschen abgesichert. Wenn man sonst zu nicht offiziellen Zeiten fährt, dann sind dann keine Sanitäter vor Ort.
Ja. Na gut, das macht bei den aktuellen World Cup-Kursen ja auch Sinn, ne?
Ja, das stimmt schon.
Die sind ja schon teilweise richtig krass geworden.
Aber ihr könnt dann vorher drauf und könnt dann mal drüber laufen, also einfach mal anschauen und vielleicht dann die Punkte ansehen. Bist du denn schon mal drüber gelaufen und hast gedacht, oh Mann, ach du Dicke, das hier geht aber richtig ab?
Das habe ich dieses Jahr in Liché gedacht, weil da bin ich vor 2 Jahren schon mal gefahren und da war die Strecke so einfach und so langweilig. Und dann habe ich dieses Jahr die ganze Zeit gesagt, oh, ich habe keinen Bock auf Liché, die Strecke ist so ätzend, sie ist so langweilig. Und dann sind wir dieses Jahr die Strecke abgelaufen, weil da kam ich erst donnerstags abends spät an, das war ein bisschen doof. Da sind wir dann die Strecke noch abgelaufen und dann hatten die da aber ganz schön viel Zeug reingebaut. So dicke Baumstämme den Weg gelegt und Riesensteinfelder und einen Riesensprung und wir hatten überhaupt gar nicht damit gerechnet. Oh, und da habe ich schon gedacht, oh Mann, und jetzt stehst du da donnerstags abends zu Fuß auf der Strecke und die ist, wenn man die zu Fuß abläuft, auch noch richtig, richtig weit. Und dann war ich doch ein bisschen verzweifelt, weil da war ich ein bisschen unvorbereitet. Ja.
Das glaube ich.
Und wie lief es dann? Am Ende?
Also, als ich die Strecke zum ersten Mal abgefahren bin, freitags, da ist mein Teamchef mitgekommen, der Joe Broder, und hat mir dann, ist mit mir von Station zu, also Station nenne ich das mal, wo es so die technischen Schwierigkeiten waren, und hat dann mit mir sich die Linien angeschaut. Und das ist richtig viel wert, da war ich richtig froh. Es hat mir sehr viel geholfen, weil es ist nochmal besser, wenn man mit anderen Leuten die Strecke abfährt und die haben von außen sagen können, man langfahren muss oder wo es gut wäre, was man ausprobieren kann, und wenn dann auch Teamkollegen dabei sind. Also dann hat es freitags richtig gut geklappt auf der Strecke und samstags habe ich dann gedacht, jetzt fahre ich natürlich nochmal drüber und am allerletzten Sprung habe ich mich dann volle Kanone abgelegt. Das war halt so gerade so der letzte Sprung, bevor es eigentlich so Start-Ziel geht. In der allerletzten Trainingseinheit, ja, das hat mich ziemlich gebeutelt. War ich natürlich erstmal fix und fertig, weil dann war mein Lenker, der Griff war ein bisschen kaputt und also ein bisschen verbogen und dann hatte ich so schlechtes Gewissen, weil ich so einen Tag vom Rennen mein ganzes Fahrrad jetzt ein bisschen kaputt gemacht habe und bin dann ein bisschen verzweifelt ins Teamzelt. Man hat es mir nicht übel genommen. Und die Joanna, unsere Mechanikerin, hat gesagt, ist doch kein Problem, sie machen mir das alles neu und Hauptsache ich bin gesund. Und ja.
So. Aber du hast dann kein Problem gehabt, dass du dann an der Stelle immer gedacht hast, oh wei, jetzt komme ich wieder dahin und sonst wie so eine Kopfsache geworden ist. Das war dann aber nicht der Fall, oder?
Doch, schon. Also
ja.
Ich habe eigentlich relativ wenig, was ich nicht fahre. Aber das war so ein richtig großer Sprung. Ich bin den ja die Runde vorher schon gefahren. Also ich habe den schon mal geschafft. Es war so ein Sprung und der ging danach in einen Anlieger rein. Und ich bin schon gefahren und beim zweiten Mal ging es halt komplett schief und bin halt richtig übel gestürzt. Und ich bin den im Rennen danach nicht gefahren. Weil ich wusste, wenn es da wieder schief geht, dann ist das Rennen eh rum. Und das war ist eigentlich die einzige Sache, die ich beim Weltcuprennen bisher ausgelassen habe. Also der Sprung. sonst.
Ja, und da waren richtig schwere Sachen dabei. Das haben wir ja im Fernsehen alle gesehen. Ja.
Mhm. Und ich finde mal im Fernsehen, also wenn man das Ganze jetzt auf Red Bull oder so sieht, das sieht immer alles so relativ harmlos und machbar aus. Ne? Mhm. Also das ist immer so, Steilheit kommt nicht richtig raus. Sprünge sehen, ja, die sehen erstmal von außen gesehen auch machbar aus. Ich glaube, wenn man selber da drüber fährt oder da drauf steht, das ist halt immer noch mal was anderes. Und wenn dann die Steilheit noch mal wirklich richtig dazu kommt, das ist wahrscheinlich echt wesentlich krasser, ja, wie es rüberkommt.
Ja, und beim Cross Country natürlich immer noch die quasi Maximalbelastung. Du fährst ja mehr oder weniger komplett am Anschlag die ganze Zeit, ne?
Ja.
Also, und vor allem, man fährt auch in einem Pulk, also man kann eigentlich nicht, frei fahren. Man hat immer jemanden im Weg oder jemand, der dann langsamer fährt oder einen überholen will, und das macht die Sache halt so schwierig.
Ja, klar.
Du hattest eben gesagt, Kim, dass ihr die Strecke abgeht, auch euch die gemeinsam anschaut, euch Tipps gegenseitig gebt.
Ja.
Ist das Thema Material, also Fahrrad, auch noch da ein Punkt? Also wechselst du zwischen Fully und Hardtail oder fährst du ausschließlich Fully?
Nein, ich fahre ausschließlich Fully. Das hat zum Glück unser Teammanager am Anfang des Jahres so festgelegt vor der Saison, dass wir alle Fully fahren. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil ich muss ehrlich sagen, ich würde auch, glaube ich, kein Hardtail mehr fahren auf den Weltcup-Strecken, weil ich bin so ein Fully-Fan geworden. Und ich weiß noch, früher in der Nationalmannschaft, da ging jedes Mal die Überlegung los, fahre ich Fully oder fahre ich Hardtail? Und da wurden Zeiten gemessen und überlegt und hin und her. Und damals hatte ich gedacht, ach, ich habe ja eh nur ein Hardtail, was soll ich mir darüber Gedanken machen? Und jetzt bin ich eigentlich froh, ich habe nur noch ein Fully und ich fahre nur noch Fully. Mit den Reifen überlegen wir ab und zu.
Ja.
Tja, Alex, ne? Ja, rein. Als alter Hardtail-Fahrer.
Ja, aber das ist starr, ne? Aber
starr, ja, ja. Von hinten, ja.
Hardtail,
starr.
Kennt ja jeder. Nein. Aber Reifen ist ein gutes Stichwort, weil einer unserer Instagram-Fragen war tatsächlich, was du für Reifen fährst. Das wäre ja irgendwie ein ganz unbekannter Hersteller. Ich muss zugeben, ich weiß überhaupt nicht, was für Reifen ihr fahrt im Team. Klär uns da doch mal auf.
Ja, wir fahren Chao Yang. Also jetzt nochmal Chao Yang. Das ist ein chinesischer Hersteller. Witzigerweise bin ich den auch schon in meinem alten Team gefahren und musste mich daher gar nicht mehr umgewöhnen von Reifen. Und ich kenne auch den, wie nennt man den, der den Vertrieb macht, der Gary. Mhm. Das ist ein Österreicher, das ist echt ein super Typ. Und der kümmert sich so ums Marketing und ist auch bei den Weltcuprennen ab und zu vor Ort. Das heißt, man kann auch zum Gary hingehen und sagen, ich weiß nicht so ganz, was für einen Reifen ich fahren soll. Soll ich lieber Speed oder Dry? Oder dann kann man mit ihm so drüber philosophieren. Das ist ganz, ganz cool, wenn man so direkten Kontakt zu seinen Reifenherstellern hat. Und er nimmt dann auch unser Feedback auf und lässt es dann auch in die Produktion einfließen. Und mittlerweile kann man die Reifen auch kaufen. Einfach im Internet suchen. Ich glaube, ach, da gibt es mittlerweile mehrere Stores, wo man sie beziehen kann. Das ist Chao Yang Phantom, heißt die Linie. Und wir haben dann, ist eigentlich ziemlich einfach, einen Wet für nasse Bedingungen, einen Matt für Matsch, einen Dry für trocken und einen Speed, der für Speed. Damit man,
das,
wo der halt,
das
richtig
kann man
gut,
sich merken.
Der halt richtig gut rollt. Und das macht die Sache halt ein bisschen einfacher und man kann es sich gut merken. Also ich bin echt begeistert davon. Ich fahre die auch schon seit Jahren und bin echt zufrieden.
Wie
können wir mal einen Link in die Shownotes setzen?
Wie handhabt ihr das denn mit den Reifenbreiten? Weil der Trend geht ja, oder zumindest wie man es mitkriegt, auch im Weltcup, also von früher ganz schmal, sind wir ja jetzt irgendwo wieder bei 2,35 oder 2,4 angekommen. Seid ihr da auch schon, dass ihr jetzt breitere Reifen fahrt, oder seid ihr noch so beim Bereich 225 oder?
Wir haben beides noch, weil wir haben noch unterschiedliche Felgenbreiten zurzeit.
Okay.
Aber der Trend geht, glaube ich, schon eher zu den Breiten. Ja. Wobei ich glaube, weil ich mir gerade nicht so sicher bin, ich glaube, unser Teamchef ist schon wieder am Überlegen, dass er doch lieber ein kleines bisschen schmaler wieder haben möchte. Das ist ist ein schwieriges Thema. Ich kann mir die Zahlen auch dann nicht immer so merken, wie breit die Felgen sind und die Reifen. Mir reicht schon die Entscheidung, entscheiden zu müssen, was für einen Reifen ich fahre.
Ja. klar.
Also schon immer mit dem im Hinblick auf Felgenbreite in Kombination dann mit eventuell breiterem oder schmalerem Reifen. Also das muss schon aufeinander abgestimmt sein.
Ja, es ist nämlich so, dass je nachdem, wir haben dann schmale und breite Reifen und wenn man die schmalen Reifen auf die breiten Felgen macht, dann passt es von der Auflagefläche her nicht.
Ja, wenn die zu. Ja.
Ja, und da muss man irgendwie gucken, weil sonst hat man nicht genug Grip.
Okay.
Ja. Aber das Gute ist, dass ich mich darum ja nicht kümmern muss. Das ist das sehr angenehm in so einem Team, dass ich einfach sage, ich würde gern vorne ein Bett fahren und dann bekommt man, wenn man die Fragen das auch nicht jedes Mal macht, auch den Reifen gewechselt, wenn es auch Sinn macht. Also ich versuche das jetzt nicht bei jedem Rennen, jetzt den Reifen mit Gewalt zu wechseln. So wichtig ist der Reifen dann auch nicht. Also muss man schon sagen, dass das manchmal auch ein bisschen überbewertet wird, was man für einen Reifen man jetzt fährt. Ja.
Mhm. Man kann zumindest ja auch schieben, dass es nicht, wenn es nicht lief, ne?
Ja, schon.
Das sind ja zweierlei Paar Schuhe.
Aber, deswegen immer ganz wenig Profil fahren.
Genau.
Aber Kim, du bist doch auch immer mit der Nudel gefahren, ne? Ist die auch noch drin, oder?
Ja, ich fahre eigentlich nur mit Nudel. Also die Pippis Tire Nudel. Weil man kann einfach weniger Luftdruck fahren, wenn man die Nudel drin hat. Und man hat dadurch hat man natürlich einen besseren Grip, vor allem auf so Wurzeln und so. Und wenn man mal platt haben sollte, also ich hatte bei der Deutschen Meisterschaft dieses Jahr leider meinen allerersten und einzigen Platten seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und da konnte ich dank der Nudel auch noch bis in die nächste Tech-Zone fahren und habe auch dann nicht so viel Zeit verloren. Das hat mich eigentlich gerettet.
Das ist natürlich bei so einem Cross-Country-Rennen wäre sonst das Rennen gelaufen. Das ist natürlich auf jeden Fall sinnvoll. Ja.
Also würde ich auf jeden Fall empfehlen. Klar, es ist ein mehr Gewicht, das man mitschleppt, aber lohnt sich.
Ja.
Ist wie mit der versenkbaren Sattelstütze ja auch. Die wiegt halt auch ein gutes Stück mehr.
Ja.
Und dann, da überlege ich mir auch von Rennen zu Rennen, fahre ich sie oder fahre ich sie nicht? Wobei ich mittlerweile, ich glaube, ich fahre sie in 80% der Rennen. Bei 20% nehme ich sie dann raus.
Ja, bei den Strecken macht es auch Sinn, ne?
Ja.
Also auf jeden Fall, ja.
Und wenn du dich für entschieden hast, nutzt du sie dann auch wahrscheinlich häufiger, ne? Oder ist es auch schon vorgekommen, dass du gesagt hast, ich nehme die und dann hast du sie doch nicht benutzt während dem Rennen?
Dann nutze ich sie schon meistens. Aber es ist auch so, dass ich bei manchen Abschnitten dann sage, nee, hier mache ich sie nicht runter. Weil ich merke dann, also das merke ich auch zum Beispiel, wenn ich dann mit Nina oder so die Strecke abfahre. Und sie macht dann die Sattelstütze runter und ich lasse sie oben. In der Zeit habe ich aber schon mal zwei Gänge hochgeschaltet, damit ich unten direkt weiter reintreten kann, weil so viel kann ich nicht mit meinen Händen auf einmal machen. Und die Zeit, die man halt nicht investiert, die Sattelstütze runter zu machen, wo man sie nicht braucht, kann man schon mal was anderes machen, wie hochschalten.
Das ist auch ein guter Punkt, ja.
Ja. Mhm. Also habe ich eine Stelle im Kopf, wo uns das aufgefallen ist. Und das wird sicher noch ein paar Mal sein. Also ich überlege mir beim Streckenabfahren schon.
Das ist krass, über welche Nuancen man sich dann schon, ihr euch jetzt als Profis dann auch Gedanken macht, beziehungsweise dann auch ausprobiert, was klappt besser, was ist effizienter. Das finde ich total faszinierend.
Ja, das klappt auch nur gut, wenn man zusammen die Strecke abfährt. Also ich fahre auch ganz ungern alleine Strecke ab. Das ist einfach nicht so effizient und nicht so gut und macht auch wenig Spaß. Und deswegen machen wir das immer zusammen und beraten auch immer. Und gucken, welche Linien schneller sind und wo wir Sattelstütze hoch und runter machen und so.
Ja, kann man gegenseitig halt viel lernen voneinander, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Und sich auch gegenseitig mal Mut zusprechen. Mal traut der eine sich mal nicht, irgendwas so direkt zu fahren. Mal muss der eine vorfahren, mal fährt der andere vor. Weil jeder so seine Stellen hat, die er mehr mag und welche, wo er ein bisschen mehr Respekt vor hat. Ich fahre zum Beispiel immer viel zu schnell auf Sprünge zu. Von daher bin ich mal froh, wenn Nina vor mir fährt, die ein bisschen langsam auf die Sprünge zufährt, damit ich nicht jedes Mal es wieder komplett übertreibe. Ja. So zum Beispiel.
Wie ist das? Macht ihr auch spezifisch Techniktraining, also mit Fahrtechniktrainern? Oder hast du sowas schon mal gemacht? Wie darf man sich das vorstellen? Wie hast du dir da die Fahrtechnik angeeignet? Oder ist das alles Learning by Doing ohne Trainer, Techniktrainer?
Also einen richtig ausgebildeten Techniktrainer Ich habe es gelernt bei mir im Verein in Hirzweiler, wo ich auch immer noch im Verein bin und wenn es geht, immer noch ins Training gehe. Da war immer jeden Freitagabend Techniktraining und so habe ich eigentlich auch den Spaß am Radfahren gefunden. Über dieses Techniktraining jeden Freitag im Verein, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und da habe ich es eigentlich gelernt. Aber mittlerweile...
Also als Jugendfahrerin.
Genau, da war ich so schon. 10 Jahre, als ich angefangen habe. Habe ich so die Basics gelernt und das andere ist eigentlich dann viel Learning by Doing, dass ich einfach fahre, wobei ich sagen würde, ich würde gern mal noch mehr mit Techniktrainern arbeiten, weil ich glaube, da kann ich noch viel lernen. Weil es ist viel so, was ich mir selbst so an Kurventechnik, dann kommt man noch immer noch mal neue Inputs und sagt, ach, du fährst mit den Kurven völlig falsch, du musst da das andere Bein vormachen, wo man halt jahrelang einfach immer so gefahren ist. War schon schnell. Also ich kann auch schnell bergunter fahren, aber vielleicht könnte man technisch von der Sauberkeit oder so her noch ein bisschen was verbessern oder auch was Sprünge jetzt angeht, weil das immer mehr kommt oder auch Bunny Hops und so. Also ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen mehr Zeit ins Techniktraining investieren. Aber das steht zum Beispiel, sowas steht zum Beispiel nicht auf dem Trainingsplan drauf. Das muss man dann noch extra irgendwie machen.
Und ja, top, ne? Ja, klar.
Naja, aber du hast schon recht, so der Blick von außen ist ja dann manchmal schon das, was hilft und die Person, wenn die dann weiß, wie es, ich sag mal, nach Lehrbuch funktioniert, dann kann man da bestimmt Impulse geben.
Also ein Techniktrainer, denke ich, macht schon Sinn. Aber im Verein...
Wo du eben sagtest,
Also ich würde jedem raten, in einen Verein einzutreten und im Verein das Techniktraining mitzumachen. Da lernt man schon ziemlich viel auch von den anderen Fahrern und es macht einfach richtig viel Spaß. Und ich finde, Verein ist die beste Lösung, um sowas zu lernen oder in Gruppen.
Wo du eben sagtest, du hattest mit 10 Jahren, ist das auch das im Prinzip so gewesen, dass du da angefangen hast mit 10? Oder wie bist du zum Radsport dann gekommen letztendlich?
Ja, ich bin mit meiner Familie immer viel Rad gefahren, also einfach so Touren. Und dann bin ich mit 10 bin ich umgezogen in anderen Orten. Da gab es halt einen Mountainbike-Verein in Hirzweiler. Und die haben immer vor unserer Haustür trainiert. Und da bin ich dann mal schauen gegangen, freitags ins Techniktraining und hat direkt Spaß gemacht. Aber Rennen bin ich am Anfang nicht gefahren. Das wollte keine Rennen fahren. Mir war schon jedes Techniktraining Freitag, weil ich war dann das einzige Mädchen in der Jungsgruppe, in der Ältesten. Meine Schwester war zwar auch noch da, aber die waren in einer anderen Gruppe und ich war jedes Mal fix und fertig mit den Jungs hinterher fahren. Ich glaube, da habe ich auch ziemlich viel gelernt, weil ich halt immer mit den Jungs gefahren bin. Also eigentlich nie mit Mädchen. Ich glaube, das hat mich schon weitergebracht und auch vielleicht meine Fahrweise. Und ich musste mich halt immer dann so beweisen, dass ich dachte, ja, ich kann das auch. Und mein Vereinstrainer hat dann mal gesagt, so, jetzt guck mal, die Kim ist ein Mädchen und die fährt das und
versägt ja alle Jungs.
Ja. Und dann mussten die Jungs auch fahren und dann ging es so hin und her immer. Das cool. Hat schon Spaß gemacht. Ja.
Schön.
Ja, schön.
Ja,
schön. Ja, aber sowas prägt halt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und wie du schon sagst. Wenn man dann mit Stärkeren unterwegs ist, wo man sich selbst dann noch pushen muss, um dran zu bleiben, dann
ja,
ist das schon mal eine gute Basis, auch wenn du noch jung warst.
Ja, aber das mache ich halt auch noch gern, weil ich glaube, so lerne ich es einfach am besten. Also ich freue mich immer, wenn ich mit jemandem fahren kann, der schneller fährt als ich. Also vor allem, also bergrunter. Berghoch ist es nicht immer so schön. aber bergrunter bin ich immer froh, wenn ich da jemanden finde, mit dem ich mal, wo ich mal hinterherfahren kann und auch echt mich anstrengen muss, dran zu bleiben, um nochmal so ans Limit zu gehen. Weil wenn ich alleine fahre, würde ich nie so ans Limit gehen, wie wenn jemand vor mir fährt. Und wenn jemand hinten dran fährt, was bei mir im Training meistens der Fall ist, wenn jemand dabei ist, dann fährt man auch nicht so schnell. Und ich finde immer, man lernt es nur oder man wird nur besser, wenn man an seine Grenzen geht. Und deswegen muss man auch bei Grunter mal an sein Limit kommen und auch mal denken, oh, und ob das dir jetzt gut geht. Und einfach mal versuchen, dran zu bleiben. Also so ist meine Methode.
Ich glaube, wenn einer eine schöne, saubere Technik oder technisch einfach auch gut fährt und schneller fährt, da kann man auch einfach dann viel gucken, welche Linie der fährt. Ich glaube, das macht einfach auch viel aus. Ne?
Das stimmt, es geht ja nicht nur um die Geschwindigkeit, sondern dann auch um die Technik.
Ja.
wie derjenige dann die Kurven auch fährt oder mal einen anderen Blick auf Linien hat, den man sonst gar nicht hätte.
Aber ich denke mal, so ein Mindset, wie du da hast, so mit Technik und dass dir das Spaß macht, das brauchst du auch, glaube ich, auf diesen Strecken, ne? Auf diesen schweren Strecken, um keine Angst zu haben und einfach Spaß dran zu haben, so Sachen zu fahren, ne?
Auf jeden Fall, also das muss man haben.
Ja, das glaube ich.
Aber das finde ich auch das Schöne, dass es halt auch auf die Technik ankommt und nicht nur auf die Ausdauer. Das finde ich, macht das Mountainbiken halt einfach so spannend, dass die Technik noch mit dabei kommt. Genau, das kann
man auch Straßenrennen fahren, ne?
Genau.
Ja, das stimmt.
Ja. Deswegen finde ich Mountainbiken auch schon ein bisschen besser. Ist einfach das Beste.
Definitiv.
Punkt. Ja. Punkt.
Punkt. Punkt. Du musst hier keine Widersprüche kriegen in unserem Mountainbike-Verein.
Sehr gut.
was eben untergegangen ist als Frage, das interessiert mich noch. Du hast ja sehr viele große Rennen dieses Jahr gefahren, Rennserie gefahren. Hattest du irgendwie so ein Highlight, wo du sagst, das war mein Rennen, das ist das, wo ich am liebsten zurückdenke diese Saison?
Ja, obwohl da gibt es mehrere. Also Weltcup in Leogang denke ich gerne zurück, weil da bin ich letztes Jahr schon Weltmeisterschaften gefahren, aber da war ich nicht gut. Aber dieses Jahr bin ich dort mein bestes Weltcup-Ergebnis gefahren. Und da war ich richtig zufrieden mit mir. Und bei der Deutschen Meisterschaft, als ich Vierte geworden bin, war ich auch richtig fit. Bin ich auch ein ziemlich gutes Rennen gefahren. Und was vom Erlebnis her und vom Teamspirit und von allem einfach mega toll war, war Anfang des Jahres Mediterranean Epic. Das war von der Strecke und von der Organisation der Hammer, das Etappenrennen.
Das ist ein Etappenrennen,
genau.
Ne?
Ja, ist jetzt ein bisschen schade, dass es keine UCI-Punkte mehr gibt für die Etappenrennen, weshalb halt die Cross-Country-Fahrer jetzt kaum noch Etappenrennen fahren. Aber wir haben es dieses Jahr noch mitgenommen als Vorbereitung und das war schon richtig toll.
Ach so, ist das, aber selbst wenn die noch UCI ausgeschrieben sind, kriegt man dann nur Punkte für die Marathonwertung oder wie läuft
genau,
das?
Genau, ja. Seit diesem Jahr ist das so. Das ist ein bisschen schade, weil vorher konnte man halt darüber viele Punkte sammeln und das geht mittlerweile nicht mehr. Das ist echt ein bisschen doof. Und deswegen sammeln sich alle Fahrer bei den HC-Rennen und C1-Rennen, also bei den UCI-Cross-Country-Rennen. Und es wird immer schwieriger, Punkte zu sammeln. Also für solche Fahrer dann zum Beispiel wie mich, die jetzt nicht Top 20 fahren im Weltcup.
Mir ist aber noch ein Rennen ganz in Erinnerung geblieben, was ich auf YouTube live verfolgen konnte, vom Profix Swiss Bike Cup in Lugano, das Rennen.
Oh ja,
das
stimmt, war ja.
das fand ich sehr beeindruckend. Auch irgendwie. Da seid ihr irgendwie im strömenden Regen auf diesem Stadtkurs, auf diesem Shorttrack-Rennen praktisch, als Shorttrack gefahren. Ne?
Ja, das war mal was anderes. Das hat auch echt Spaß gemacht. Vorher habe ich so gedacht, in der Stadt Rennen fahren. Und dann hat es auch noch geregnet auf diesem Kopfsteinpflaster und die Runde war mini und da war so ein richtiger steiler Anstieg im Rennen. So, ich weiß nicht, hatte der 200 Meter, also nicht Höhenmeter, sondern 200 Meter lang, wo man halt so richtig reinballern konnte und das hat so Bock gemacht, da jede Runde sich komplett zu verausgaben. Und es ging dann ja nur 20 Minuten, also 20 Minuten echt Vollgas. Und ich habe natürlich alles mitgenommen, was ging. Also ich habe mich natürlich auch abgelegt auf einem Gullideckel und habe auch bei den Treppenstufen die Kette verloren, weil ich mich oben verschaltet habe. Also, aber es hat schon im Nachhinein, es hat mega Bock gemacht. War mal was anderes.
Ja, und da hat man hat immer gesehen, du warst so Anfang vorne drin, dann warst du plötzlich wieder weg, ne? Dann musstest du wieder von hinten reinfahren. Genau. Das war echt immer, das war schon gut anzuschauen, das Rennen auch. Ja.
Und am coolsten ist es dann, wenn man es da wirklich nochmal schafft, ist es dann ärgerlich, wenn man stürzt oder wie ich mich verschaltet habe, war ja mein Fehler und dann verliert man die Kette, ärgert man sich kurz, denkt man, hilft jetzt nichts, jetzt abhaken und wieder aufholen. Dann habe ich echt in der vorletzten Runde noch 3 Fahrer, die zusammen unterwegs waren, noch überholen. Da habe ich gedacht, cool, jetzt hat es sich gelohnt, dass ich so gekämpft habe. Und das macht dann auch Spaß.
Sehr schön, ja.
Ja.
Aber von euch ist noch keiner schön. Sowas gefahren? So ein Short-Track-Rennen?
So ein Cross-Country-Rennen gefahren, von daher sowas sowieso nicht. Nee. Ja. Thomas, du wahrscheinlich in deiner...
Ja, ich bin schon viele Cross-Country-Rennen gefahren, aber gut, Short-Track, sagen wir mal, ist in unseren Klassen ja eher, oder wird ja auch nirgendwo angeboten.
Ja, das stimmt, aber vielleicht kommt das interessant. Auch noch. Ist ja bei uns auch noch ziemlich neu. Das kann durchaus
sein. Ja, wollte ich gerade sagen, also interessant ist das, also wirklich so, ich meine, es ist ja im Prinzip immer, wenn man jetzt die kurzen Crossrennen oder sowas sieht in unseren Altersklassen, ist das ja auch erstmal so in diese Richtung so ein bisschen, ne? Wenn du dann nur 30 Minuten fährst oder 40 Minuten, aber das wäre schon interessant, so Cross-Country-Rennen wirklich so, ne, auf die Plätze fertig los, auf nicht ganz so einen schweren Kurs und dann 20 Minuten Vollgas, ne?
Ja.
Cross war übrigens ein gutes Stichwort. Fährst du auch Cross, Kim?
Ich glaube, dieses Jahr nicht so viel. Also letzten Winter bin ich ein paar Rennen gefahren, ich glaube 3, 4. Und da wurde ich auch Vize-Deutsche Meisterin noch im Cross 2020. Hey. Also ich war, glaube ich, also ich hatte 2020 eine DM-Medaille. Das hatten nicht viele, weil nicht viele DMs stattgefunden haben. Aber ich habe hier noch Anfang Januar eine gesammelt, am 6. Januar oder so. Das war noch ganz cool. Aber ich glaube, dieses Jahr konzentriere ich mich mehr aufs Training. Ja, mal sehen, ob ich, wenn ich spontan Lust habe, weil bei mir ist ja Luxemburg in der Nähe und die sind halt schon ziemlich crossverrückt. Das macht schon Spaß. Also wenn ich Lust habe, dann fahre ich vielleicht mal rüber ein Wochenende und nehme auch mal ein Rennen mit. Weil eigentlich mache ich es schon gerne, also ich fahre schon gern auch Cross.
Wie sieht denn so ein typisches Wintertraining bei dir aus, Kim? Bist du eher auf der Rolle unterwegs oder fährst du viel draußen trotzdem? Oder bist du auf irgendeinem Trainingslager schon? Ist da was geplant?
Also ich würde gerne ins Trainingslager fahren im Dezember vor Weihnachten. Mit den Nina Benz und mal sehen, wer noch alles mitkommt. Aber das sind wir noch am Plan. Also ich habe Zeit, ich möchte fahren. Und ansonsten, ich würde eigentlich am liebsten nur draußen fahren, muss ich ehrlich sagen. Bin ich auch die ganzen Jahre. Aber mein Trainer hat mich jetzt überzeugt, dass es Sinn macht, ein bisschen was auf der Rolle zu trainieren. Und was ich viel mache, also ich fahre...
Um strukturierter trainieren zu können im Winter oder wegen Erkältungsgefahr?
Beides.
Oder gibt es noch einen anderen Punkt, den ich nicht auf dem Schirm habe?
Also ich habe ein spezielles Rollentraining. Also ich fahre immer Intervalle auf der Rolle. Dann, die sind unterschiedlich. Mal sind es 5 Minuten, mal sind es 90 Sekunden. Und dazwischen mache ich Übungen wie zum Beispiel... Kniebeugen oder Liegestütze oder auch so Balance-Sachen, wo ich auf dem so ein Balance-Board stehe, nachdem ich halt 90 Sekunden Vollgas gefahren bin. Ja. Also so diese Abwechslung zwischen Vollgas auf der Rolle und dann direkt und gekoppelt. Dann
Krafttraining,
genau, oder mit Athletik oder Balance-Übungen,
also Koordination. Du fährst dich dann auf der Rolle erstmal warm, nehme ich an, und dann immer dieser Wechsel, Intervalle und Kraft- oder Athletiktraining. Interessant. Habe ich auch noch nicht gehört vorher.
Habe ich auch noch nicht gehört. Also du springst quasi von der Rolle und machst dann die Übung und dann geht es wieder auf die Rolle und dann geht es wieder ab. Oder?
Genau, und das ist richtig hart. Das habe ich jetzt auch echt neu gemacht, weil ich habe einen Trainer gewechselt. Ich bin jetzt beim Dominik Schamne bei To Exercise und der hat das, Cardiolytics heißt das Programm. Und das macht schon ziemlich fit. Also da kann man sich so richtig verausgaben, wenn man nachher auf der Matte liegt und denkt, boah, jetzt ist Ende Gelände.
So hält sich auch an, ja.
Ja, und ich habe dann oft 2 Einheiten, dass ich dann morgens eine Grundlageneinheit habe, dann Pause dazwischen, damit ich mich ausruhen kann und abends dann noch diese Cardiolytics-Einheit.
Ja. Wie lang ist dann so eine Cardiolytics-Einheit?
Also 45 Minuten ungefähr.
Mit Warm- und Ausfahren?
Ja, so 45 Minuten bis eine Stunde geht das.
Ja.
Ja, so. Und am Wochenende fahre ich dann auch mal längere Einheiten, mal 3 Stunden oder so, auch mit Kraftausdauer, also im dicken Gang und niedriger Trittfrequenz. Und dann kommt noch normales Athletiktraining dazu. Das mache ich zweimal die Woche bei uns am Olympiastützpunkt in Saarbrücken. Da haben wir eine Trainingsgruppe, das ist ziemlich cool, mit Sportlern aus verschiedenen Sportarten. Wir haben jetzt Sportler von Taekwondo da, aus dem Laufen, Badminton. Das ist ziemlich cool, wo wir dann zusammen Zirkeltraining machen, so Stabi-Übungen. Und das macht zusammen viel mehr Spaß wie alleine, weil alleine ist es eine Katastrophe bei mir. Das mache ich gar nicht gern, aber zusammen macht echt Spaß.
Ja. Ich glaube, das ist auch cool, wenn ihr da mit so vielen verschiedenen Disziplinen oder Sportarten trainiert. Da findet bestimmt auch ein ganz cooler Austausch statt, ne? Wer macht was, wie wird da trainiert und.
Das stimmt. Kann ich mir vorstellen. Und wieso die Stärken und die Schwächen sind. Und wo man manchmal dann feststellt, ach, ich da wusste gar nicht, dass ich da so gut drin bin oder dass ich da so schlecht drin bin. Das ist dann auch mal ganz interessant zu sehen.
Da wird alles aufgedeckt.
Ja. Mein Athletiktrainer, der Olli, der findet sowieso immer noch irgendwo Schwächen und Muskeln, die man noch trainieren kann. Also ich habe das dann auch getrennt. Also ich habe einen Athletiktrainer, der sich darum kümmert, und ich habe einen Trainer, der sich um alles, was auf dem Fahrrad ist, kümmert.
Ja, cool.
Ja. Hast du denn irgendwie so einen Fokus auf eine besondere, ich sag mal in Anführungsstrichen, Schwäche? Oder darfst du das jetzt nicht sagen, weil sonst deine Konkurrentin zu viele Details erfahren?
Nö, also ich habe schon, was ich immer trainieren muss, ist meinen unteren Rücken und so, Hüfte und unterm Rücken, dass ich da die Stabilität habe. Also ich muss ganz viel machen mit irgendwie Beinen in die Luft oder ein Popo hoch, und das ist ziemlich, ziemlich viel.
Weil da müssten wir auch mehr machen.
Da müsste ich auch mehr machen.
Weil das Problem ist, ich glaube, da kann man machen und machen und man wird immer besser, aber es gibt immer noch was zu tun. Also es wird irgendwie nie gut.
Ja.
Also die Übungen werden immer genau gleich schwer. Es wird nicht besser.
Hört sich gut an, ja.
Es ist aber auch ein bisschen beruhigend, dass bei den Profis immer noch dieselben Problemchen und Problemstellen sind wie bei uns Amateursportlern.
Ja.
Und sobald es in so eine Beinübung kommt, kein Problem, mache ich Kniebeugen und ist alles kein Problem. Aber heute musste ich auch wieder gewaltig stöhnen, als ich wieder für meinen Rücken die Sachen machen musste.
Gut, aber es ist auch irgendwie einleuchtend, ne? Wenn du jetzt Beine trainierst und immer, ich sag mal, kräftiger wirst, mehr Watt treten kannst, dann brauchst du natürlich auch wieder stärkere Rückenmuskulatur, die entsprechend als Anker dagegen halten kann, ne? Das ist
klar,
wahrscheinlich immer so ein Wechsel, ne? Mal sind die einen da ein bisschen schwächer.
Ja, man muss halt gucken, dass man ein bisschen Ausgleich schafft, weil ansonsten, wenn man so eine Überlastung auf einer Seite hat, auch ein Bein, dass man die Vorderseite so stark beansprucht, und hinten kümmert man sich nicht drum um die Oberschenkelrückseite, dann kann es ganz schnell zu Verspannungen kommen, dass man irgendwie ein bisschen schief wird und Probleme bekommt. Und deswegen mache ich auch jetzt öfter ein bisschen Yoga und Dehnen, um da so ein bisschen entgegenzuwirken. Also das ist auch ein wichtiger Teil vom Training, den man eigentlich gern weglässt. Also manchmal denkt man abends, ach, also das Dehnen und so, das lasse ich jetzt weg. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass gerade der Teil, dass man den nicht weglassen sollte.
Okay. Ja. Siehst du das dann auch, also den Ausgleichstraining für die Muskulatur das ganze Jahr über mehr oder weniger konstant durch, oder ist das im Sommer in der Saison dann auch reduziert, sagen wir stark reduziert?
Also ich versuche es schon durchzuziehen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht gut ist, wenn man es weglässt. Also ich habe 2019 in der Saison gar nichts gemacht an Athletik oder Krafttraining, und das hat mir echt geschadet. Ich habe echt gemerkt, wie ich schwächer wurde, wie ich auf dem Rad angefangen habe, mehr zu hin und her zu wackeln, wo mir die Stabilität gefehlt hat, und dass ich danach auch richtig schlecht wurde, also dass ich da ziemlich abgebaut habe. Und jetzt habe ich mal mir gesagt, ich ziehe das auch in der Saisonpause durch. Also ich mache da eigentlich keine Pause mit Athletik und Stabilitätsübungen, weil das ist eigentlich, das ist die Basis, und das ist auch Verletzungsprävention, und das ist ziemlich wichtig.
Klar. Ja.
Ja, das ist ja immer das Problem, sagen wir mal, und das betrifft ja dann, sagen wir mal, alle oder noch mehr die Hobbyathleten, je mehr oder je weniger Zeit man hat, ne, dann ist immer ganz schnell diese Tendenz, oh ja, komm, dann geh mal lieber Radfahren, anstatt vielleicht doch irgendwie Stabi-Training oder regelmäßig Stretching oder vielleicht auch Yoga oder irgendwas anderes noch zu machen, ne, was die ganze vordere Kette oder sowas einfach öffnet und man nicht immer nur eher die gleichartigen Bewegungen machen. Und dann auch im Büro den ganzen Tag sitzt oder im Auto sitzt oder wie auch immer. Ne?
Ja, genau, so habe ich das vorher auch immer gemacht. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, nein, das Fahrradtraining ist das Training. Und der Rest,
ja,
aber mittlerweile habe ich gelernt, dass das andere mindestens genauso wichtig ist. Und ich würde jetzt auch mittlerweile sagen, manchmal sage ich sogar, wenn ich jetzt irgendwie nicht besonders fit bin, sage ich, nee, dann lasse ich heute mal lieber das Radfahren weg. Oder ich würde es mal so sagen, ich würde eher das Radfahren verkürzen und dann auch eine Stabi-Einheit oder Athletik-Einheit dazu tun. Ja.
Tja.
Ja,
das bist du Profi.
Ich bin nicht sicher, ob wir damit leben können. Also.
Das stößt mich auf Begeisterung. Aber wenn man das zusammen macht, oder wir haben auch im Verein, gibt es jetzt bei uns Angebote, wo dann kann man montags für Erwachsene, freitags für Kinder und donnerstags auch noch unterschiedliche Altersstufen. Also es wird auch im Verein mehr, dass es angeboten wird, wenn man, glaube ich, mittlerweile sieht, wie wichtig das ist. Und was ich auch noch mittlerweile mache, was auch noch Training ist, Mentaltraining ist auch noch dazugekommen. Also dann habe ich auch noch einen extra Mentaltrainer dafür. Also ich habe schon mehrere Trainer, die sich dann um ihre entsprechenden Spezialitäten kümmern.
Das ist interessant. Was machen die da? Bereitet ihr euch da, also was wird da gemacht? Speziell das Wettkampfvorbereitung oder ist das, wie darf ich mir so ein Mentaltraining da vorstellen?
Das ist eine komplexe Sache. Ich glaube, da hat jeder seine Baustellen, die er bearbeitet. Bei mir war es am Anfang vor allem viel, wie ich mit Druck umgehe. Also natürlich macht man sich gleich mehr Druck, wenn man in einem größeren Team fährt. Das ist nicht unbedingt der Druck, der von außen kommt, aber so der Druck, der aus einem selbst rauskommt. Wenn man immer das Gefühl hat, man muss ja jetzt etwas zurückgeben. Man bekommt ja viel, das ist leider als Profisportler so, dass man viel bekommt. Und für mir fällt es immer schwer, das alles so anzunehmen. Ich habe immer Angst, nicht genug zurückgeben zu können. Und so den Druck, den man sich macht, denke ich, ich muss jetzt dann auch gute Ergebnisse fahren, weil damit ich den Platz verdient habe und so. Das war so mein Punkt. Und dann auch das Selbstvertrauen zu haben, wenn es nicht läuft. Oder dann auch, bei mir ging es viel darum, was man im Rennen für Gedanken hat. Also ich hatte, wenn es gut läuft, dann bin ich nicht aufzuhalten. Dann ist natürlich nur im Kopf, boah, ich bin schneller, ich bin der Beste, keiner kann mich einholen. Aber wenn es mal nicht so läuft, dann können die Gedanken einen halt ganz schön schnell einfach nach unten in den Keller befördern und einfach, dass man dann einen Rückwärtsgang einlegt. Und für mich war viel so Training, an was ich im Rennen denke. Mhm. Ja.
Da hast du auch mal was Schönes gesagt, finde ich. Du hast ja mal gesagt, wenn du auf der Arbeit bist, denkst du nur an die Arbeit. Wenn du auf dem Rennen bist und am Radfahren bist, denkst du nur ans Radfahren. Und wir kennen das ja alle, ne, dass unsere Gedanken schweifen in alles und die Sorgen werden übertragen. Dann denkst du am Radfahren plötzlich an die Arbeit und das müsste noch gemacht werden. Wenn man das steuern kann, finde ich das schon ein Riesenschritt. Ne?
Ja.
Wenn man sich so darauf konzentrieren kann, nur auf das Rennen und verdrängt wirklich alle anderen Gedanken, die man hat. Das ist schon, ja.
Da hast du recht, ja. Das musste ich auch erst lernen. Also das hat mich auch weitergebracht, dass ich dann wirklich, wenn ich Uni mache, sage ich, mache jetzt auch nur Uni. Und beim Radfahren mich auch voll aufs Training konzentriere und nicht mit den Gedanken schon woanders bin. Also hast du genau richtig gesagt. Und ich gehe auch arbeiten noch, also immer montags, wenn ich da bin, neben Studium noch. Und das ist für mich so die Ablenkung so von allem. Also ich kann da richtig abschalten. Ich kann da auch wirklich dann nur an meine Arbeit denken und das tut mir gut. Mal so alles drumherum vergessen.
Das ist vielleicht ein guter Tipp, so für unsere Zuhörer, für uns, dieses Fokussieren dann, ne?
Mhm. Ja.
Ja.
Wir nutzen es aber anders. Wir vergessen die Arbeit beim Radfahren.
Ja, aber das ist auch gut. Das wir ist verdrängen. Auch sehr wichtig. Ja,
genau.
Wir versuchen, die zu verdrängen. Ja, das ist genau. Richtig. Aber das gelingt halt nicht immer. Das ist das Problem. Ne? Nee. Ja, aber das ist, da kann man wirklich bestimmt dran arbeiten. Ne?
Ja. Ja, das ist auch Trainingssache. Also ich musste, oder ich muss es immer noch viel üben, weil ich bin so schlecht da drin. Mich dann wirklich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Also mich wirklich mal 5 Minuten hinsetzen und mal nur mich auf meinen Atem zu konzentrieren oder mal nur Geschirr zu waschen und Geschirr zu waschen, nicht mit den Gedanken sonst wo sein, das ist schon alles Trainingssache. Ja.
Ja, fängt bei so Kleinigkeiten an. Ja. Ne? Das muss man üben.
Und ich würde sagen, das ist das härteste Training, also für mich.
Glaube ich, ja.
War das für dich schwierig, dich auf das Thema Mentaltraining überhaupt einzulassen oder war das relativ simpel für dich?
Nee, das war eigentlich recht simpel für mich, weil ich bin,
simpel, okay.
Ich bin eigentlich ziemlich neugierig. Also mich hat das einfach interessiert auch, weil ich das fand das schon immer spannend. Und weil ich es bei mir auch festgestellt habe, ich war 2018 ziemlich gut. Und wo ich gemerkt habe, da bin ich so richtig auf einem Höhenflug und so überzeugt. Und dann merke ich auch, dass es auch in die entgegengesetzte Richtung gehen kann. Und ich wollte es einfach mal wissen mit dem Mentaltraining, wie das funktioniert und was das so die Tricks sind. Das hat mich auch einfach interessiert, weil ich auch einfach neugierig bin. Und ich glaube, dass man da auch noch ein Stück rausholen kann. Und dann nutzt man natürlich jede Option, wo man noch ein kleines Quäntchen mehr rausholen kann, um sich zu verbessern. Und ich glaube auch, dass es nicht nur mir fürs Radfahren hilft, sondern auch fürs spätere Leben.
Ja, mit Sicherheit. Das kann man ja auf jeden Lebensbereich übertragen, solche Techniken.
Genau. Ja.
Aber Trainer und auch, ich sag mal so, Mentaltraining, also das ist alles von dir organisiert oder ist da irgendwas vom Team auch gestellt?
Nee, das ist alles von mir organisiert. Also Trainer kann jeder den aussuchen, den er gerne hätte. Das ist nicht vom Team vorgegeben. Ja. Und ich hab auch einen Trainer hier aus dem Saarland, den ich kenne, mit dem ich auch so dann Kontakt habe. Das war mir wichtig.
Spielt denn die Ernährung spielt ja auch eine große Rolle? Arbeitest du da mit deinem Trainer zusammen oder hast du dir da selber das so zurechtgelegt, wie das am besten so passt? Und
also das ist noch schwieriger als das Mentaltraining. Ich habe da auch bei uns am Olympiastützpunkt gibt es natürlich eine Ernährungsberaterin, mit der ich dann auch ab und zu Kontakt habe. Das ist auf jeden Fall was ich mehr machen muss, weil ich das gern so ein bisschen vor mir wegschiebe. Weil es ist schon, irgendwo ist es auch viel Arbeit. Ich habe dieses Jahr viel auf einmal im Angriff genommen. Ich habe gesagt, ich mache jetzt noch Mentaltraining genug. Ernährungstechnik, technisch möchte ich mich verbessern. Das war einfach alles ein bisschen viel auf einmal, worum man sich dann kümmern muss. Aber die Ernährung ist auch ein wichtiger Bestandteil. Und da habe ich, wie gesagt, auch Unterstützung. Die würde mich beraten, wenn ich jetzt irgendwas wissen müsste.
Naja, klar. Ja. Aber so während im Rennen, die Taktik, Essen, Trinken, auch das machst du selber dir. Wie viel Gels und pro Rennen oder pro halbe Stunde, pro Stunde oder kommt das so von dir aus oder hast du da auch einen, der dich da berät oder dass du genau weißt, du musst so viel Kohlenhydrate und so weiter und so fort?
Also das ist ein bisschen Erfahrung, weil ich ja schon ein paar Jahre Rennen fahre und irgendwann lernt man ja, man muss 60, also als Frau auf jeden Fall mindestens 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu sich nehmen. Und von daher habe ich auch schon früher schon immer ausgerechnet, wie viel ich in meine Flaschen machen muss. Und man redet natürlich dann auch mit Teamkollegen und überlegt sich dann die Taktik, wie man es dann im Rennen macht mit der Flaschenfüllung. Und wir haben auch dann zum Beispiel von Winforce, der Gründer, also wir werden ja von Winforce unterstützt, wir fahren Winforce und der war dann da und hat uns auch von seinen Produkten erzählt und dann erklärt, wie man die anwendet. Das ist natürlich auch wichtig zu wissen, das mal erklärt zu bekommen. Und dann überlege ich mir im Rennen schon genau vorher, wie viel fülle ich in meine Flaschen ein, damit ich nicht zu viel mit mir rumschleppe und damit ich aber auch genügend trinke. Da habe ich schon immer meine, meine Taktik. Also ich mache dann jeder Runde nur die Flaschen so voll, zum Beispiel nur ein Drittel voll mit der Menge Kohlenhydraten, die ich brauche. Und ich weiß auch dann, ich muss das trinken, damit ich genug habe. Da weiß ich ganz genau im Rennen, wenn ich das leer trinke, habe ich genug. Wenn ich das nicht leer getrunken habe, dann habe ich auch zu wenig getrunken. Und ich schleppe aber auch keinen Gramm zu viel mit. Fast nicht, ja.
Ja. Also das heißt also quasi, Gels spielen so eigentlich gar keine Rolle mehr. Das alles dann als flüssige Kohlenhydrate in der Flasche, ne?
Also es gibt schon viele Fahrer, die Gels nehmen. Also ich stelle da schon fest, dass bei Rennen viele Fahrer Gels nehmen. Aber ich nehme keine Gels, weil ich bin unfähig dazu. Ich bin einfach zu blöd. Ich vergesse das erstens dann, obwohl ich das eher noch hinbekommen würde. Aber ich habe die dann immer über der Hand laufen. Dann ist das Gel auf meinem Griff und dann klebe ich irgendwie und dann habe ich überall Gel.
Das ist schön.
Ich habe dann überall Gel, aber nicht im Mund. Und ich habe mir für mich überlegt, ich mache mir mein Pulver in die Flasche und das nehme ich und dann ist gut. Und
dann ist das eine saubere Sache.
Das ist genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
Wo wir gerade so schön beim Thema sind, was ist mit dem Renneis los, Kim?
Ja, das war dieses
Jahr. Wenn ich das in den letzten Jahren so gesehen habe, war das deutlich.
Ja, das war dieses häufiger. Jahr. Ich muss sagen, das war dieses Jahr richtig schwierig. Also nicht, dass ich nicht gewollt hätte, es war manchmal einfach keine Möglichkeit da. Also ich war richtig geschockt.
Es gab kein Eis oder kein Rennen. Nein, kein Eis. Dann bist du ja doch
nicht immer ein Eis. Also ich musste es oft nach dem Rennen nachholen. Nach dem Rennen ging es ganz gut. Da habe ich schon viel Eis gegessen, habe das aber dann nicht mehr jedes Mal geteilt, weil es ein nach dem Rennen Eis war.
Ja. Das muss ich wieder
erinnern. Aber das ist natürlich einfacher, wenn man... das war früher für mich einfacher, wenn ich allein unterwegs war, mit einer Eisdiele noch suchen zu gehen. Das ist schon anders, wenn man da mit dem Team unterwegs ist und dann mit dem Team.
Das muss auch deine Teamchefin demnächst irgendwie im Eisfach immer was dabei haben.
Ja, mir was sagen. No. Aber ich bin so schon zufrieden, was es ein Team gibt. Aber es ist halt was anderes, wenn man dann im Teamzelt zusammensitzt und sagt, man ist nicht so und jetzt alle mal noch mit zur Eisdiele. Und ich bin ja auch leider viele Rennen der Schweiz gefahren. In der Schweiz gibt es irgendwie nicht so viel Eis, habe ich festgestellt. Obwohl in Lugano gab es gutes Eis. Ja.
Ja. Ja, das war wirklich witzig, weil ich habe auf Instagram, hatte ich mir dein Profil natürlich nochmal angeschaut und hat man so in den letzten Jahren, man sieht dann ja in deinem, du hast ja so eine Gruppe da, Renneis. Ja. Und dann wirklich, ich weiß nicht, vor 170 Wochen, vor 171 Wochen, vor 160 Wochen und so weiter. Fast wöchentlich quasi runtergezählt und dann plötzlich, wenn die Zahlen kleiner werden, Riesensprünge drin. So vor 50 Wochen, dann plötzlich vor 30 Wochen. Also, ja.
Ja, ich habe vorher, das war halt vorher besser, weil ich vorher immer vorm Rennen Eis gegessen habe und mittlerweile ist es halt ein bisschen unregelmäßiger und dann poste ich nicht immer nach dem Rennen noch. Ist ein bisschen schade, weil ich würde schon gern mehr Eis vom Rennen essen, aber es war einfach nicht machbar. Ja, schade.
So ist es.
Muss nächstes Jahr eindeutig verbessert werden.
Wir haben schon befürchtet, du dürftest kein Eis mehr essen.
Genau. Naja, hat mir noch keiner verboten.
Der Ernährungsberater hat es verboten.
Dann hängt Kim auch die Profikarriere an den Nagel.
Ja, also das, ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde.
Kommt bestimmt wieder jetzt, ne? Nächstes Jahr.
Ja,
genau. Ja, ich glaube, vielleicht haben auch wegen Corona einfach so viele Eisdielen zugemacht.
Das kann sein.
Ja.
Das kann sein.
Da wird mit Sicherheit der ein oder andere gelitten haben, ja. Genau. Ja.
Wir haben noch eine schöne Frage reinbekommen, Kim.
Ja.
Was würdest du denn für den Damenradsport tun können oder wollen? Oder was könnte sich denn da noch so mehr tun im Damenradsport, den Damenradsport so ein bisschen sichtbarer zu machen? Weiß ich nicht. Irgendwie, ich meine, auf den üblichen Kanälen passiert ja schon einiges, aber was könnte man da noch machen?
Also Damenradsport ist sowieso ein Riesenthema, also sowieso Frauensport. Erstmal, was die Aufmerksamkeit angeht und auch die Fairness und die Bezahlung und so, was Preisgelder und Medienzeit angeht, sind die Frauen ja leider immer noch ziemlich benachteiligt. Also da muss sich schon noch einiges ändern. Und das anders sieht, und in dem Trainingsspezifischen muss ich auch noch ein bisschen was ändern und dass auch die Aufmerksamkeit mal wieder mehr auf die Gesundheit gelegt wird und nicht immer nur aufs Gewicht machen, weil es wird oft dann gemacht, wie als wären Frauen kleine Männer. Aber ist halt leider nicht so. Und es ist schon so, dass in unserem Sport leider, dass schon der Trend immer noch dazu geht, dass man viel zu leicht und viel zu dünn ist und dass man da in seinem Körper ziemlich viel kaputt macht und dass man als Frau ja leider immer in einem Zwiespalt, nehme ich jetzt ab, damit ich schneller Fahrrad fahre oder nehme ich zu, was meiner Gesundheit besser tun würde und gehe dafür das Risiko ein, vielleicht langsamer zu sein, was aber auch nicht so sein muss, aber es steckt in den Köpfen halt fest. Und das ist schon so ein Grad, der ziemlich schwierig ist. Und ich fange jetzt meine Doktorarbeit an, also hoffentlich bald. Und die möchte ich in dem Gebiet schreiben, was Frauen- und Leistungssport angeht, weil ich finde, da muss sich noch viel ändern. Da muss auch noch viel geforscht werden, was das Training angeht.
Ja. Das Training muss dementsprechend eher angepasst werden.
Genau, und auf jeden Fall müsste mehr Aufklärung bei jungen Fahrern passieren, was die Gesundheit angeht, was man alles kaputt machen kann, wenn man jetzt da zu viel an Gewicht verliert oder zu viel trainiert, sich da zu viel reinsteigert.
Ja, ich denke auch, bei Veranstaltungen müssten Damenrennen viel mehr präsent sein, wenn es wirklich reine Damenrennen gibt. Die sollten genauso behandelt werden wie die Herrenrennen auch, mit demselben Stellenwert. Und wie du schon gesagt hast, die Bezahlung spielt im Profi-Rennsport auch eine große Rolle. Ne?
Ja, also ich meine, ich...
Da stimmt das Verhältnis halt überhaupt gar nicht.
Ja, das ist schon ein bisschen schade. Also ich kann schon verstehen, dass man sagen, ja... Männerradsport zu gucken, ist schon cooler, weil es, weil die fahren schneller, das sieht ganz anders aus, ist dann vielleicht schon beeindruckender, aber es ist nicht unbedingt spannender. Und ich versuche auch deswegen fast auch dann nur die Frauen zu schauen. Also.
Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiges und spannendes Thema, auch das voranzubringen, ne? Ganz klar. Wobei sie, ich habe den Eindruck, es tut sich schon. Ein bisschen, auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist natürlich aus Männersicht immer leichter gesagt, aber wahrscheinlich noch nicht genug, ne? Oder nicht schnell genug.
Ja, also was die Aufmerksamkeit angeht, tut sich schon ein bisschen was, und was die Fairness angeht und dann auch die Übertragung und alles von den Rennen, also es ist schon ziemlich angepasst. Aber sonst, was es gesundheitlich angeht, ich glaube, da muss noch ein bisschen was passieren.
Ja. Ja, vielleicht ist ja, wenn dann die Doktorarbeit fertig ist, vielleicht kannst du da ja nochmal das für den nicht angehenden Mediziner hier bei uns dann näher bringen oder wo auch immer du möchtest. Das wäre sicherlich ein spannendes Thema dann für...
Ja,
mit dem Thema möchte ich mich schon mehr beschäftigen, weil das liegt mir, Sport, ne? mir schon am Herzen, weil ich ja selbst feststelle, wie schwierig das ist und dass da noch ein bisschen was passieren muss.
Ja.
Ja, was da eigentlich noch ein gutes Thema ist, ist auch eine Frage, die wir von einer Frau gestellt gekriegt haben, ist im Prinzip, wie sieht das Ganze aus, wenn man seinen Zyklus hat? Ne? Wie läuft das dann im Training oder auch im Wettkampf? Wenn man jetzt mal so normal guckt, wie häufig Frauen Probleme haben, wenn sie ihren Zyklus haben, dass sie eigentlich auch, manche sind gar nicht arbeitsfähig. Ja. Wie macht man das dann als Profisportler, ne? Das ist, oder generell als Sportler? Ich glaube, dass das ein großes Problem ist. Ne?
Ja, also es ist schwierig, vor allem wenn man das als Problem bezeichnet. Aber es gibt schon viele, die damit nicht so ganz klarkommen. Wie fange ich da am besten an? Also es ist natürlich schon so, dass es mittlerweile Trainingsempfehlungen gibt, dass man dann zyklusorientiert trainiert. Und ich denke, es ist schon eine gute Sache, wenn man seinen Zyklus beobachten kann. Aber Punkt Nummer eins ist, man soll auf jeden Fall schauen, dass man einen bekommt. Das ist nämlich oft schon das Problem, dass der bei vielen Sportlerinnen schon gar nicht mehr vorhanden ist. Und wie soll man zyklusorientiert trainieren, wenn man keinen hat? Hat natürlich auch viel mit der.
Darf ich da als ganz naiver und dummer Mann fragen? Das liegt dann einfach an zu hartem Training, beziehungsweise, du hattest das eben schon angesprochen, an zu niedrigem Körpergewicht oder was sind da die Hauptgründe für?
Ja, das sind eigentlich die Hauptgründe. Also zu niedriges Gewicht, zu wenig niedrige Körperfettmenge, zu geringe Energiezufuhr, also zu wenig Nahrung, weil man einfach nicht genug Energie dafür hat. Und auch dann die hohe Trainingsbelastung, der Stress. Also der Stress für den Körper, dann funktioniert das einfach nicht.
Und dann ist der Körper quasi schon in so einer Art Notfallmodus, genau. Wo der sagt, jetzt an Kinder kann ich jetzt nicht denken, dafür fehlt die Kraft quasi.
Ja, und zum anderen, was noch dazu kommt, ist dann, dass viele Frauen ja die Pille nehmen mit der Hormoneinnahme, macht man da auch vieles durcheinander, beziehungsweise hat man seinen Körper nicht mehr im Auge, weil man das so ein bisschen kaschiert. Das heißt, dann hat man auch keinen Zyklus mehr. Das macht die Sache auch ein bisschen durcheinander. Das ist ein ziemlich komplexes Thema. Aber wenn man einen ordentlichen Zyklus hat, dann ist es schon... finde ich es sinnvoll, danach zu trainieren. Also würde ich schon machen. Und da geht noch viel Forschung in die Richtung. Also dass man dann in der ersten Zyklushälfte ist man ja ein bisschen fitter, hat man mehr Power und kann auch dann mehr Training und mehr Krafttraining machen. Und in der zweiten Zyklushälfte eher ein bisschen ruhiger machen und seinem Körper Zeit geben zum Erholen und zum Muskeln aufbauen.
Ja.
Das ist so kurz zusammengefasst.
Thema, ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ja. Ja. Weil die Wettkämpfe fallen ja auch, wie sie gerade kommen, und das passt ja dann auch nie richtig 100% zusammen. Da muss man dann auch immer gucken, ne? Ja. Dass man das gesteuert bekommt dann irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Also ist echt auf jeden Fall total spannend. Vielleicht erfahren wir da echt noch ein bisschen mehr in der Zukunft von. Hatte ich als Mann tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal von gehört.
Also wenn da jetzt irgendeine Frau zuhört, die mal darüber reden möchte, also kann man mir auch gerne schreiben. Also ich bin da auch ziemlich offen, wie das dann bei mir ist oder wie das bei ihr ist. Also wenn es irgendjemand möchte, kann sich auch gerne an mich wenden und dann kann man mal drüber reden. Weil manchmal hilft es so, wenn man unter Frauen spricht, das machen wir im Team auch. Also, dass wir untereinander über die Dinge reden, das ist schon mal wichtig, dass sowas passiert. Und außerdem ist es ganz interessant auch mit dem Training, wie man das steuern kann.
Mhm. Ja.
Ja, cool. Ja, danke für das Angebot.
Gerne.
Dann gebe ich erstmal so von allen hörenden Frauen weiter. Genau. Nee, ist ja total lieb von dir, ja. Genau.
Ja, ich habe noch eine Styling-Frage von meiner Frau, die hat gefragt, ja, was machen wir denn mit den Haaren hinten raus an den Helmen? Da müsste mal was passieren, damit der Pferdeschwanz hinten uns wohin kommt, hin soll oder unten drunter oder rausgucken und so weiter und so fort. Wohin mit dem Zopf?
War bei mir noch nie ein Problem.
Ne?
Nee.
Okay.
Also,
ja, dann,
vielleicht hatte ich schon bisher nur Helm, wo das gepasst hat, aber eigentlich passt es immer gut im Helm. Also
drunter oder raus?
Nee, raus. Immer raus. Wie erkläre ich denn das jetzt, wie der Helm hinten aussieht? Also zwischen Schale und Rädchen.
Okay.
Da muss man den Zopf durchmachen. Und dann funktioniert das.
Alles klar.
Du hast doch meistens so eine Lücke hinten, wo praktisch das Innenteil festmachen kannst. Da würde ich meinen Zopf, wenn ich noch lange Haare hätte, auch durchmachen.
Genau.
Thomas, das ist das, wo du deine Haare auch immer rausmachst, ne?
Hattest du lange Haare?
Ich hatte mal lange Haare, das ist aber schon lange her.
Ja, ist ja schön. Das ist das Thema auch
geklärt. Ja, genau
dort. Ich will auf jeden Fall Fotos sehen.
Na gut, alles klar, ja.
Ja, dann sitzt der Helm auch stabiler, wie wenn man die Haare jetzt irgendwie unten drunter irgendwo geflochten hat oder so. Das war.
Und wenn das bei so einem Helm dann nicht geht, dann muss man einen anderen kaufen. Ja.
Das war auch ein Grund, warum ich mir die Haare lang wachsen gelassen habe, weil als ich angefangen habe mit Radfahren, da haben die auch immer gedacht, ich wäre ein Bub, weil Mädchen sind ja kein Fahrrad gefahren. Und damals hatte ich ja noch keine weibliche Figur, da war ich ja noch ein Kind und hatte kurze Haare und das war einfach doof. Und das hat mich so geärgert, weil dann wollte ich ja schon, dass man erkennt, dass ich ein Mädchen bin. Und dann habe ich mir die Haare lang wachsen gelassen. So, ja, krass. Jetzt, Ja, cool. Das ist eigentlich der Grund.
Ja, sehr schön.
Auch interessant, ja.
Das ist auch geklärt. Schöne
Anekdote.
Wir haben aber noch eine von unserer Maren haben wir noch eine frauenspezifische Frage gestellt gekriegt.
Ja.
Kannst du dein Bike selbst reparieren? Aber Maren hat auch gefragt, wenn wir diese Frage Männern nicht stellen würden, dann sollten wir die Frage überdenken. Also ein Mann würde man sowas eigentlich nie fragen,
weil das stimmt,
weil
ja.
da geht man davon aus, dass der sein Rad reparieren kann. Wie ist das denn bei euch oder bei dir?
Also ich war gestern ziemlich stolz, da habe ich nämlich einen Kumpel von mir, die Reifen auf schlauchlos gemacht und habe da Milch rein gemacht und habe ihm das gewechselt. Dann hat er zugeschaut und ich habe es gemacht. Hey. Also er konnte das nicht und ich habe gesagt, ey, wenn du mit mir fahren gehst im Winter, dann müssen wir deine Reifen auf schlauchlos umstellen. Und dann habe ich das ihm gemacht, da war ich schon stolz auf mich. Also ich kann mein Fahrrad auch sehr gut auseinanderbauen. Da bin ich auch gut drin. Ich kann so Basics reparieren, also ich könnte eine kaputte Kette reparieren und Schlauch wechseln und so. Ich könnte mein Fahrrad, glaube ich, auch fast wieder zusammenbauen. Ich musste viel üben, Laufräder ein- und ausbauen, das ist wichtig.
Ja.
Aber was ich jetzt.
Das muss schnell gehen.
Ja. Also die Basics kann ich schon. Aber ich kann jetzt zum Beispiel, ich kann immer noch keine Schaltung einstellen. Also ich würde gerne mehr können. Und ich bewundere auch alle, die es können. Aber viele Sachen habe ich echt keine Ahnung. Also was jetzt Schaltung einstellen oder mit der versenkbaren Sattelstütze oder so, was das angeht, das kann ich nicht selbst.
Es gibt auch Sachen, die ich, wollte ich gerade sagen,
als das Profi. Sind
auch
Sachen.
Ja, ja, ich habe ja mit auch
Mechaniker.
Und das fand ich ja so toll, weil wir haben ja eine Mechanikerin im Team. Die Joanna.
Ja.
Und das hat mich direkt begeistert, dass wir halt eine Frau als Mechanikerin haben.
Das finde ich cool.
Und das ist so cool. Und die Joanna ist so toll. Und das hat mich einfach von Anfang an begeistert. Finde ich eine super Sache. Und ich bin schon stolz, dass ich im Team eine Frau als Mechanikerin habe. Also, jetzt hört sie leider auf. Das ist ziemlich schade. Aber ich hatte die Ehre, ein Jahr mit ihr im Team zu fahren.
Sehr schön. Na, klasse.
Ja.
Das glaube ich.
Das wird aber im Weltcup-Zirkus wird sie wahrscheinlich auch die einzige Mechanikerin gewesen sein, oder? Gibt es da noch Teams, die Frauen als Mechaniker haben?
Nee, ich glaube, sie war die einzige.
Ne?
Ja. Mhm. Deswegen ist sie schon was Besonderes.
Ja. Habt ihr denn schon irgendwas für die nächste Saison als Highlight geplant oder als Ziel, wo ihr auf jeden Fall dran teilnehmen wollt? Also World Cup nehme ich an, auf jeden Fall, aber gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, da ist schon ein absoluter Fokus drauf?
Mhm.
Oder kann man das so noch nicht sagen?
Wir haben jetzt in 2 Wochen haben wir ein Teamtreffen in der Schweiz und da wird das dann der Rennplan für nächstes Jahr festgelegt, was wir fahren.
Okay. War ich zu früh mit meiner Frage?
Ja, kann ich in 2 Wochen beantworten. Aber ich denke mal schon ähnlich wie dieses Jahr Weltcups und Profix Swiss Bike Cup. Und was wir viel fahren, ist halt die HC-Rennen, weil wir ja Punkte sammeln müssen. Also das Hauptziel von einem Team ist natürlich, Weltranglistenpunkte zu sammeln. Dass wir auch. Wir sind jetzt ja UCI Elite-Team. Das Team, also da gehört man zu den 15 besten Teams der Welt. Das geht dann nach den Weltranglistenpunkten. Und das ist natürlich immer dann das Ziel, da dazu zu gehören. Deswegen ist Punktesammeln immer wichtig, so gemeinsam.
Ja,
deswegen fahren wir ja viele UCI Horse-Kategorie-Rennen, wo es viele Punkte gibt.
Verstehe.
Ja.
Ja, cool.
Also habt ihr bei euch doch keine Gravel-Abteilung?
Nee, also doch kann man schon fast so sagen, weil wir haben schon ein paar Schweizer, die jetzt zurzeit Cyclocross-Rennen fahren. Oder wie sagen die Schweizer? Querrad.
Querrad,
sagen Sie, genau. Ja, so sagen sie. Ich musste ja die Schweizer Sprache lernen. Das ist, weil die benutzen ja die Wörter ein bisschen anders wie bei uns. Also, die fahren ja Velo und neben den Bidon. Und da muss man schon die Sprache neu lernen.
Ja,
und da fahren einige von meinen Schweizer Teamkollegen, die fahren jetzt Querrad. Heißt, oder war das Sophie, die oft das auf Holländisch sagt? Ich bin immer ein bisschen verwirrt mit den ganzen Sprachen.
Oh, da.
Jetzt werden die Schweizer die Hände über dem Kopf zusammen und sagen: Nein, das sagt doch Sophie, unsere Holländerin, immer ich bin.
Querrad ist schon Schweizerdeutsch.
Ist schon gut, dann habe ich es noch richtig gesagt. Ja,
passt
gut.
Schon.
Also die haben.
Aber da hätte sich auch Hertha treffen können, ne? Also Schweizerdeutsch ist ja immer noch einfacher, als wenn jetzt irgendwie, ich weiß nicht, in einem spanischen Team gelandet wird. Wär's.
Auf jeden Fall. Ja, das macht die Sache schon einfacher.
Ich hoffe, ich trete jetzt niemanden auf den Schlips. Ja. Genau.
Ich glaube aber, wenn die Schweizer richtig loslegen, dann versteht man auch nichts, ne?
Ja, das stimmt schon. Es kommt auch immer auf die Region an. Also, mein Teamkollegen, wenn die Ramon oder Simon miteinander reden, weil die kommen aus einer anderen Region der Schweiz, wenn die miteinander reden, verstehe ich kein Wort. Also, und manchmal, wenn sie loslegen, auch mit mir reden, denke ich manchmal, ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung, was sie gesagt haben. Aber man wird immer besser. Also, man lernt das schon.
Das glaube ich, ja. Jo.
Ja, guck mal.
Dann jetzt
haben wir schon über 70 Minuten gequatscht, ne?
Ja.
Gut, wir hatten ja auch viele Fragen im Paket, ne?
Im Aber 6, wir haben ja auch noch ein paar Fragen, ne?
Wir haben noch ein paar Fragen. Ja, ich habe hier schon eine parat jetzt.
Genau, über Instagram gekriegt. Die müssen wir ja auch definitiv noch stellen, ne?
Ja, da hast du recht. Ja,
hier habe ich eine Frage. Zum Beispiel, was ist denn das Beste und das Schwerste am Profileben? Also was ist so das Gute und das Schlechte daran? Falls es überhaupt was gibt, was schlecht
ist. Also schlecht würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde eher sagen, eher so das Schwerste.
Oder schwer, ne?
Das Schwerste.
Schwer vielleicht.
Ich glaube, das Schwerste. Das Schwerste ist für mich, glaube ich, so auf mein Essen aufzupassen. Dass man da nicht so viel, nicht so wenig isst, das ist schon schwierig. Also wenn ich einfach so hobbymäßig fahren würde, da würde ich wahrscheinlich. Würde ich wahrscheinlich. Nur Kuchen essen oder so. Das geht jetzt leider nicht.
Klar weiß.
Und das andere Schwierige ist halt so, dass man immer das Gefühl hat, man bekommt halt ziemlich viel, was ich schon mal angesprochen habe, man bekommt ziemlich viel und muss schauen, dass man es wieder zurückgibt. Also für mich ist das schwierig, das dann so annehmen zu können und dann auch das Gefühl zu haben, ich kann genug zurückgeben. So als Gegenwert. Das wird für mich immer ein bisschen schwierig an, weil man bekommt ja als Profi schon viel. Also und man ist schon abhängig und das ist so ein bisschen was die Sachen ein bisschen schwierig machen, dann mit dem Druck auch umgehen zu können.
Das erzeugt Druck.
Dass man halt Leistung bringen muss. Das ist so das Schwierigste. Und das Beste, das Beste. Das Beste ist, glaube ich, dass man ein Team hat, auf das man sich verlassen kann, das immer vor Ort ist und einen immer unterstützt mit gleichbleibend super Motivation und immer derselben Begeisterung und auch immer gute Arbeit macht, auf die man sich verlassen kann. Und dass man Teamkollegen hat, die am selben Strang ziehen. Und überhaupt, dass man die Ehre hat, da zu fahren. Also es ist ja ein Privileg, dass ich dort fahren darf. Das ist schon so ziemlich das Beste, dass ich dieses Privileg habe, dieses Leben so führen zu dürfen, wie ich es jetzt mache. Ja.
Ja, cool.
Dann haben wir aber noch eine schöne Frage. Mal was für unsere Statistikfans. Wie viele Kilometer fährst du denn im Jahr?
Also in Corona hatte ich ein bisschen mehr. In Corona hatte ich letztes Jahr 2020 hatte ich insgesamt 11.000 Kilometer. Da bin ich aber auch ein bisschen viel gefahren, weil da bin ich auch kaum Rennen gefahren. Dieses Jahr sind es ein bisschen weniger. Ich werde dieses Jahr vielleicht die 9.000 schaffen, schätze ich jetzt mal. Ja.
Und insgesamt an Trainingsstunden?
Dann Trainingsstunden.
Mit Athletiktraining und ja, alles das.
Oh, alles mal zusammengerechnet.
Ja.
Oh.
Wo liegst du da, weißt du das?
Also an Radfahrstunden kann ich es genau sagen, weil das habe ich auf Strava. Also ich lade nämlich alle meine Sachen auf Strava hoch, was ich mit dem Rad mache. Ja. Und da habe ich seit Jahresbeginn an Zeit 442 Stunden, sehe ich gerade. Habe ich gerade mal nachgeschaut. Und da kommen ja dann noch pro Woche bestimmt 3 Stunden Athletik dazu. Also 150 Stunden bestimmt Athletik noch. Mhm. 150, 160 Stunden Athletik. Ach je. Aber ich finde immer, dass in, so im ganzen Jahr sich in Stunden vorzustellen, kann man, ist immer so ein bisschen schwierig vorzustellen. Ich glaube, in Wochenstunden ist es einfacher. 2, 4, 6, 10. Ja, kommt schon, glaube ich, so auf 15 bis 20 Wochenstunden.
Okay.
Ja.
Ja.
Und dann muss ich noch meine Dehnübungen und mein Mentaltraining machen.
Ja.
Ja, Fulltime-Job halt, ne?
Ja, ist so. Ja, genau.
Ja.
Schön. Aber dann mache ich ab und zu, mache ich das nebenher, dann mache ich das Dehnen während dem Online-Unterricht an der Uni. Das geht dann ab und zu. Oder während ich im Auto sitze und irgendwo hinfahre.
Da dehnst du dich.
Nee, da mache ich Uni.
Ach so.
Ja.
Ja. Ist auch einfacher.
Ja, das geht besser. Obwohl ich es im Auto auch schon ab und zu versucht habe.
So Nacken kannst du dich dehnen, ne? Oder die Arme, das geht vielleicht noch im Stau.
Ich dehne immer meinen Nacken, wenn ich in der Vorlesung live sitze. Dann tue ich immer meinen Nacken massieren und dehnen. Das ist mir auch egal, was die Leute denken.
Kommilitonen wieder auch die Profisportler. Ne?
Ja. So ungefähr.
Ja.
Ja.
Genau.
Ich habe aber noch eine Frage. Jetzt habe ich mal eine persönliche Frage. Watt pro Kilogramm an der Schwelle?
Oh.
Weißt du das?
Nee, muss ich ausrechnen. Oh je. Jetzt bin ich... jetzt weiß ich nicht, welches Gewicht ich da nehmen soll und welche Watt. Lass mich mal überlegen.
Gewicht immer das Niedrigste, damit die Watt pro Kilogramm oben wird.
Wie war das? Moment, das muss ich jetzt mal gerade ausrechnen. Ne, das kann nicht sein. Ah, Moment, so rum. Jetzt habe ich mal gerade 100 Watt abgezogen, habe ich gedacht gerade.
Nein, tu das nicht.
Es ist jetzt schwierig, weil ich nicht weiß, welches Gewicht ich... Ich habe schon lange meine Schwelle nicht mehr berechnet. Das Problem ist immer, dass ich den Test Anfang des Jahres mache und in der Saison nicht mehr. Also. Aber ich habe mal mindestens 4,5 an der Schwelle.
4,5, okay.
Also das ist aber Mindestwert. Ich habe jetzt mal das überall die niedrigste Wattzahl und das höchste Gewicht genommen. Ja.
Ja, spannend.
Ja. Jetzt überlegt der Thomas, ob er sich lange Haare wachsen lässt und doch nochmal.
Ja. Nee, dafür bin ich zu alt.
Klappt nicht mehr, ne, Thomas?
Ja. Das klappt nicht mehr, nein.
Da hast du keine Chance. Du bist raus.
Ja.
Ja.
Oh, das ist schon, das ist schon interessant, ne? Wenn man dann von deinen männlichen Kollegen oder sowas diese Schwellenwerte immer mal hört, ne? Um da irgendwie mitzufahren, dann sieht man mal, mit wie viel mehr Power im Männersport gefahren wird, ne?
Mm,
das ist echt Wahnsinn.
Also wenn ich auch mal das Problem ist ja, das schwankt ja ziemlich schnell, das Watt pro Kilogramm.
Ja.
Wenn ich jetzt 3 Kilo abnehme,
liegst schon
dann bin ich schon bei 4,7.
Ja, klar.
Von daher bin ich irgendwas zwischen 4,5 und 5.
5, ja.
Zurzeit bin ich wahrscheinlich bei 3, so gefühlt, so nach der Offseason.
böse Off-Season.
Oh, ja. Schrecklich. Das ist der Anfang ist, glaube ich, für jeden schwer. Macht ihr auch komplette Off-Season oder?
Wir machen richtig lange Off-Season. Thomas, ne? Du fährst dauernd noch Rennen und, ne? Und es ist trotzdem die Off-Season, also wir mischen da so ein bisschen.
Okay. Genau.
Ich habe schon dreimal mit der Off-Season angefangen und jetzt
hat er immer wieder die komplette.
Jetzt nochmal verschoben, ne? Nächste Woche.
Ja, nochmal verschoben und nochmal verschoben, ja.
Nee, jetzt bin ich offiziell in der Off-Season. Ich habe auch gerade schon Bier getrunken. Ne?
Ja, das ist gut, immer Rennen fahren und dann kann man nochmal Off-Season machen und dann.
Genau. Ja. Ich habe meiner Frau gesagt, so, das war das letzte Rennen und dann irgendwie kam Donner eins, ah ja, soll man nicht doch nochmal? Und dann sage ich, ja, nächste Woche fahre ich nochmal. Ich sehe, du sagst, du hast da aufgehört. Ist ja jetzt Off-Season. Ich sage, nee, ein Rennen muss ich noch fahren. Ne? Und dann noch eins und jetzt ist aber wirklich Off-Season.
Ja. Das ist gut, ja.
Ja, aber Thomas, da ist doch bald noch die Cross-Season, oder nicht?
Nee,
die kommt doch auch jetzt.
Da bin ich, nee, das Thema ist durch. Das habe ich lange genug gemacht. Das habe ich versprochen, dass es nicht noch eine Cross-Saison zur Mountainbike-Saison gibt.
Ich bin mal gespannt. Naja,
dann musst du dich ja daran halten.
Irgendwo muss man sich ja dran halten.
Ja, ist richtig.
Das stimmt.
So, haben wir alle Fragen beantwortet? Oder haben wir noch was offen? Haben wir noch
Fragen von uns und von den Zuhörern haben wir eigentlich alles durch soweit.
Ich glaube, wir haben alles durch, ja.
Sehr schön.
Kim ist jetzt auch durch.
Vielen Dank, Kim.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
War sehr schön. Wir haben viel, viel gehört, viel gelernt. War sehr gut.
War uns eine Ehre.
Ja, mir auch. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Können wir gerne wieder machen.
Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Dann wünschen wir dir alles Gute für die nächste Saison.
Vielen Dank.
Das ist alles, dass du erfolgreich bist und deine Ziele in Erfüllung gehen, deine angestrebten Ziele. Und ja, wir drücken dir die Daumen, wir beobachten dich.
Das finde ich klasse. Freue ich mich immer. Das ist natürlich auch immer eine riesen Motivation. Also die Leute, die da mitfiebern und wenn man auch sieht, dass die Leute sich mit einem freuen und mitfiebern, das ist schon viel wert. Das macht schon Spaß.
Sehr gut. Ja, wir sind auf jeden Fall dabei.
No, und wir hören uns dann in der Saison nochmal.
Ja, sehr gerne.
Das wäre eine Idee, ja.
Ja.
Wenn du mal Zeit hast wieder, dann hören wir mal rein, wie es dir so geht.
Gerne. Kriegen wir auf jeden Fall hin.
Okay, dann würde ich sagen.
Klar. Dann wünsche ich euch noch eine gute Off-Season und dann einen guten Start ins Wintertraining.
Genau, das fängt ja jetzt an, das Wintertraining. Also die Off-Season hat angefangen, ist dann auch direkt Ende und dann fängt das Wintertraining
an. Keine Gnade.
So sieht's aus. Ja.
Super.
Alles klar.
Dann vielen Dank.
Dann bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.